So, herzlich willkommen. Es ist High Noon, Mitternacht. Ich habe eigentlich noch nie um 12 Uhr punktum nachts eine Vorlesung gehalten, deswegen was ganz Besonderes. Ich glaube, Sie haben auch noch keine Vorlesung um 12 Uhr nachts gehört. Okay. Was passt besser um 12 Uhr als mit einem Thriller oder mit einem guten Movie anzufangen? Deswegen habe ich mir gedacht, stirb an einem anderen Tag. Und das Thema wird nicht einfach sein. Das Thema wird sehr komplex sein. Es wird um Strategien gehen, Versteckspielen, Zerstören. Es wird um Spionage gehen. Es wird alle Formen von Dirty Tricks haben. Aber es wird sehr zellbiologisch, sehr biochemisch, sehr immunologisch, sehr virologisch werden. Also, wir haben ein ganzes Paket vor uns und der heutige Abend, die 45 Minuten sind gewidmet, wie unsere Viren unser Immunsystem durch alle möglichen Dirty Tricks ausschalten können. Das Erste, was wir uns vorstellen müssen, ist, was ist das Immunsystem? Das Immunsystem ist eine extrem komplexe Angelegenheit, die man sowohl molekular, zellulär als auch systemisch angehen kann. Sie werden hier wunderbare Organismen sehen und allen gemeinsam ist, dass sie ein Immunsystem haben. Das wird überraschend kommen, weil jeder würde hier noch sagen, jawohl, die Labormaus ist ein perfektes Modellorganismus, um das Immunsystem zu studieren. Auf der anderen Seite wird es auch nicht überraschend sein, dass der weiße Hai ein hochentwickeltes, faktisch gleiches Immunsystem besitzt wie wir Menschen. Aber dann wird es etwas schwieriger. Hier haben wir das berühmte Neunauge. Das ist ein ganz faszinierendes Tier, weil dort sich das Immunsystem eigentlich erst entwickelt hat. Und das Neunauge steht genau zwischen zwei verschiedenen Immunsystemen. Und Sie werden sehen, wir haben dann etwas primitivere Organismen, die aber alle gemeinsam ein hochentwickeltes Immunsystem haben. Das heißt also, lassen Sie sich nicht täuschen. Es wird sogar spekuliert, dass bestimmte einzellige Organismen auch eine gewisse Unterscheidung zwischen Selbst und Fremd haben. Das Immunsystem beschäftigt sich also mit der Frage, wie können wir in unserem Körper Selbst und Fremd unterscheiden? Und da werden Sie sofort merken, dass es dabei um Infektionskrankheiten geht, auf die wir uns heute speziell konzentrieren. Es geht aber auch um Tumorentwicklungen, weil Sie wissen, Tumortherapie hat auch etwas mit dem Immunsystem zu tun, Autoimmunkrankheiten und so weiter und so fort. Und je nachdem, wie die Zeit es zulässt und wie Sie mitarbeiten, können wir sozusagen bestimmte Sachen einsteigen. Ich werde die Vorlesung nicht alleine machen, sondern ich werde auch, je nachdem, wie es mir gefällt, sozusagen auch mal ein paar Fragen an Sie richten, sodass Sie also sozusagen auch schon, wie gesagt, den Adrenalinspiegel etwas hochpeitschen können. Sie müssen aber jetzt nicht den Raum verlassen. Das Immunsystem ist ein relativ schweres Organ, das glaubt man nicht, es besteht etwa 2,5 bis 3 Kilogramm. Was wäre denn, wenn Sie gefragt werden würden, was das Immunsystem des Menschen ist? Was ist das Organ? Was würden Sie sagen? Wie bitte?
Leber.
Die Leber, das ist daneben. Das ist der Kollege Herr Müller, der mich jetzt sozusagen abends noch mal um 12 Uhr reinlegen will. Was würde Ihnen einfallen? Jawohl, Milz. Wir haben primäre, wir haben sekundäre lymphatische Organe, wir haben die Lymphknoten, wir haben die Milz, wir haben aber auch den Thymus, der heute ganz wichtig sein wird für die T-Zellentwicklung. Wir haben aber auch das Knochenmark, kann man sich sehr gut merken, B-Zellen wie Bone, kommt aber praktisch von einem anderen Organ. Was man aber nicht bedenkt, dass das Immunsystem eigentlich auch aufgebaut ist als eine ganz klare physikalische Barriere. Das kann die Zellmembran sein, das kann die Haut sein, das kann eine Schleimhaut sein. Das heißt, wir sollten zum ersten Mal bedenken, ganz einfach, das Immunsystem ist eine erste Verteidigungslinie, physikalische Barriere. Und jetzt wird es im Prinzip schon sozusagen etwas spezieller. Wir haben das sogenannte angeborene Immunsystem. Das angeborene Immunsystem, haben Sie gesehen auf der vorigen Folie, ist bereits hier in verschiedensten Organismen schon vertreten und besteht größtenteils aus sogenannten Fresszellen. Das wären hier Neutrophile und ich werde gleich Ihnen ein Beispiel zeigen, wie diese Neutrophile agieren. Makrophagen, dendritische Zellen, wir nennen die auch professionelle antigenprozessierende Zellen. Und ganz wichtig hier unten das Komplementsystem. Das ist ein System, das die Biochemiker gerne studieren. Das dient dazu, zum Beispiel Pathogene, ein Fähnchen draufzusetzen und sie für die Degradation im Prinzip erkenntlich zu machen, mit Antikörper zu markieren und so weiter. Wichtig ist, dass das angeborene Immunsystem sehr, sehr weit zurück in die Evolution zu finden ist und ganz wichtig, dass es extrem schnell reagiert. Dass es faktisch instantan gegen einen Herd, einen Infektionsherd direkt vorgehen kann. Im Gegensatz jetzt dazu ist das sogenannte adaptive Immunsystem oder das erworbene Immunsystem extremst komplex. Und ich muss sagen, vielleicht haben wir nur die Spitze vom Eisberg bisher verstanden. Selbst in unserer Arbeitsgruppe arbeiten wir sozusagen vehement daran, grundlegende Prozesse zu verstehen. Aber viele Prozesse, zum Beispiel Autoimmunkrankheiten, sind für die Forscher sozusagen noch größtenteils unverstanden, wie sie entstehen oder wie sie auch therapierbar sind. Wichtig ist, dass das adaptive Immunsystem sehr langsam sich entwickelt. Das heißt, es baut sich erst nach 3 bis 5 Tagen auf. Und das wird nachher sehr wichtig, wenn wir über bestimmte Viruserkrankungen reden. Zum Beispiel Ebola, Marburg-Virus, hat mit diesem Immunast überhaupt nichts zu tun. Das ist ein extrem aggressiver Virus, der trifft Sie und zerstört im Prinzip die Blutgefäße, erlöst ein hämorrhagisches Fieber aus und ist im Prinzip, bevor dieses Immunsystem sich überhaupt aufbaut, haben Sie sozusagen schon, sind Sie in die ewigen Jagdgründe entlassen worden. Das adaptive Immunsystem baut auf B-Zellen und T-Zellen auf und ist auch für die Produktion und Selektion von Antikörpern verantwortlich. Das heißt, jetzt haben Sie schon mal eine ganz wichtige Take-Home-Message. Das Immunsystem hat 3 Stufen der Verteidigung, um ein entsprechendes System gegen Infektionen aufzubauen. Das lässt sich hier auch schöner nochmal farbig darstellen. Wir haben die erste physikalische Barriere, wir haben das sogenannte angeborene Immunsystem und das erworbene Immunsystem. Ich muss Sie auch warnen, die Immunologen werden größtenteils sich immer in Englisch unterhalten und viele Ausdrücke, werden Sie gleich merken, sind so schwierig in Deutsch zu übersetzen, dass teilweise sozusagen man überhaupt nicht mehr umhinkommt, mit Abkürzungen und mit Englisch um sich herumzuschlagen. Das heißt, wenn ich irgendwelche zu viele Abkürzungen verwende, sagen Sie einfach Stopp, das lassen Sie uns einfach nochmal genauer durchgehen. Wichtig ist aber hier, dass das angeborene und das adaptive Immunsystem eng miteinander verkoppelt sind. Sie werden keine adaptive Immunantwort nach 3 bis 5 Tagen aufbauen, wenn ich das sogenannte angeborene Immunsystem vorgeschaltet ist. Das kann man zum Beispiel mit sogenannten Knockout-Mäusen studieren. Wenn man dort die angeborene Immunantwort unterdrückt, erhält man keine adaptive Immunantwort. Und es gibt einen Rückkopplungsmechanismus, der auch wiederum die adaptive Immunantwort wiederum auf die angeborene Immunität reflektiert. Und jetzt sehen Sie die bekannten Fresszellen hier. Sie sehen die Komplementkaskade, Sie sehen Makrophagen und dendritischen Zellen, natürliche Killerzellen so in der Mitte. Die haben eine ganz wichtige Schaltfunktion zwischen dem angeborenen und dem adaptiven Immunsystem zu vermitteln. Und das adaptive Immunsystem, sehen Sie schon an den vielen Pfeilen, ist extremst komplex. Ich hatte schon gesagt, größtenteils noch unverstanden, basiert auf sogenannten Zytokin-Netzwerken, das sind Botenstoffe, die die Zell-Zell-Kommunikation ermöglichen. Ich will es aber hier einfach halten. Im Grunde genommen reagieren diese zytotoxischen T-Zellen oder T-Helferzellen, wie sie hier bezeichnet werden, oder die B-Zellen, sobald sie einen Stimulus von fremd bekommen, reagieren sie und starten ein eigenes Programm der sogenannten klonalen Expansion. Schwieriger Ausdruck, das bedeutet, eine Zelle teilt sich extremst stark, sodass sie auf ein Antigen, auf ein Fremdmolekül plötzlich reagieren, dass sie auf 1 Million verschiedene gleiche Zellen klonal reagieren. Und das ist ein ganz cleveres Prinzip. Ein Fremdmolekül induziert eine Zellvermehrung, eine Klonale, heißt also gleich Zellvermehrung, um damit neue Kämpfer gewissermaßen, Verteidigung aufzubauen gegen eine Infektion. Und das Ganze wird durch Zell-Zell-Kontakte und Zytokinwolken gewissermaßen gesteuert. Und Sie merken auch hier schon, wir haben hier ein Problem, wie wir infizierte Zellen, zum Beispiel virusinfizierte Zellen, erkennen. Und darum geht es heute, was für Tricks haben die Viren drauf, um dieser Erkennung zu entgehen. Kommen wir aber erstmal zur angeborenen Immunantwort. Und hier zeige ich Ihnen mal, wie ein Neutrophil, eine Fresszelle, ein Staphylococcus aureus, das ist ein hochpathogenes Bakterium, im Prinzip jagt. Das sehen Sie hier. Das Bakterium ist bereits schon durch eine Komplementkaskade vorbehandelt. Und jetzt kommt es dazu, dass diese Fresszelle, das Neutrophil, dieses Bakterium Staphylococcus aureus verfolgt. Das macht Spaß, aber irgendwann hat das Bakterium verloren. Es wird endozytiert und in sogenannten lysosomalen Compartment durch pH-Erniedrigung und durch saure Proteasen abverdaut. Wir nennen das Antigenprozessierung. Das Bakterium wird zerlegt und Bruchstücke werden jetzt sogenannten T-Helferzellen präsentiert. Sie merken schon allein, das ist sehr aufregend, hat also etwas mit dem angeborenen Immunsystem zu tun, ist aber verschaltet mit der adaptiven Immunantwort. Wollen Sie es nochmal sehen? Nö. Wurde gerade gesagt, es hat ja nicht sehen, es hat keine Augen, aber Sie merken schon, wie gut Chemotaxis funktioniert, sodass sehr, sehr gut im Prinzip diese Fresszelle praktisch das Bakterium durch Tricks verfolgen kann. So, jetzt haben wir Bakterien behandelt. Kurze Frage. Auch Sie müssen was tun.
Die Körper, die man eben außenrum gesehen hat, wo sich die Zelle durch drum gewoben hat, was waren das?
Das waren Erythrozyten.
Waren alles ja. Erythrozyten, okay.
Ja. Ja, Sie haben das gesehen, Bakterien, also die Verfolgung geschieht sozusagen über Lockstoffe, aber die eukaryonische Zelle, die Fresszelle, hat ein Zytoskelett. Und Sie müssen sich vorstellen, Vergleich praktisch mit einem Panzer, der sozusagen das Zytoskelett unter der Membran praktisch vor sich hinstülpt. Das können Sie sehr gut beobachten und damit sich vorbewegt, indem er einfach nach vorne Protrusion ausbildet und sich nach vorne bewegt. Und das geht sehr dynamisch. Zellen können im Prinzip eine sehr, sehr hohe Geschwindigkeit erreichen. Okay, jetzt kommen wir auf von den Bakterien zu den Viren. Und hier ist eine Familie, mit der wir uns heute ganz besonders beschäftigen wollen. Das sind die Herpesviren. Und was erkennen Sie dabei? Herpesviren sind im Prinzip, bestehen aus einer Zellhülle und in Gelb dargestellt. Ich sollte sagen, das ist eine hochauflösende elektronentomografische Aufnahme, entspricht dem letzten Stand der Wissenschaft, was auch Leute hier in Frankfurt betreiben. Und man sieht im Prinzip sehr schön, wie diese Hüllproteine offensichtlich für das Andocken des Virus an die Zelle verantwortlich sind. Und die Technik erlaubt nun natürlich in das Virus hinein zu zoomen. Und hier sehen Sie, wie die Erbinformation des Virus, RNA und DNA oder DNA verpackt ist in einer hochsymmetrischen Kapsidstruktur. Und wir haben hier zwischendrin die sogenannte Tegumentstruktur. Und dort sind Hilfsenzyme verpackt, zum Beispiel bei HIV, die HIV-Integrase, die HIV-Protease. Sie haben vielleicht gehört, dass bei HIV, bei AIDS-Patienten, genau diese Enzyme durch einen Cocktail im Prinzip inhibiert werden. Was machen diese Herpesviren? Wir werden später sehen, das sind sehr, sehr riesige Viren, ein sehr großes Erbgut, die verstecken sich. Wenn Sie zum Beispiel dran denken an Herpes simplex, der versteckt sich hier in Neuronen, die als Ganglien im Prinzip die Lippen innervieren. Und Neuronen sind sehr schlecht durch das Immunsystem überwachbar. Und wir wissen heute noch nicht, warum in Stresssituationen, Prüfungen oder wenn Sie hier eine Vorlesung um 12 Uhr halten müssen oder wenn Sie sonst Stress haben, plötzlich es zu einer Herpesinfektion kommt und einer fulminanten Reaktion. Sie können aber auch diese DNA-Viren zerstören und ausbeuten. Schönes Beispiel ist HIV, das HIV-Virus, dass die Schaltstelle die sogenannten T-Helferzellen gezielt umprogrammiert. Sie können sich vorstellen wie den Secret Service bei James Bond, der genau in der Schaltzentrale eingreift und sozusagen dort die Manipulation vornimmt, sodass James Bond, der im Prinzip fürs Töten verantwortlich ist, keine Chance hat. Welche Lebenszyklus durchlaufen Viren? Viren infizieren Zellen, sie sind keine eigenen Lebewesen, sondern sie programmieren gewissermaßen wie mit einer DVD die Zelle nach ihrem eigenen Gusto. Ganz faszinierend, um sich darin zu vermehren. Das ist der eigentliche Zweck. Ein Virus dringt ein, läuft, umprogrammiert die Zelle und kann damit sich entsprechend replizieren und vermehren. Wir unterscheiden drei Hauptprozesse. Wichtig ist, Viren sind hochspeziesspezifisch und können sozusagen an bestimmte Rezeptoren andocken, damit penetrieren und es kommt zum Verlust der Virushülle. Dann läuft ein sehr komplizierter Prozess ab, den gerade Zellbiologen, Biochemiker, Molekularbiologen sehr intensiv studieren, wie das Virus auseinandergenommen wird, wie es zur Replikation und zur Erbgutintegration kommt. Das heißt, das Virus baut gewissermaßen Erbstücke in unser eigenes Virusgenom ein. Und drittens kommt es dann nach der Replikation wieder zur Viruskapsidbildung, zur Ausschleusung und entsprechend zur Vermehrung. Und wir unterscheiden als Virologen zwei wichtige Phasen. Einmal die lytische Phase, weil durch diesen Prozess natürlich auch im Verlauf der Infektion der Zelle zerstört wird. Eine Zelllyse stattfindet. Aber umso wichtiger für das Immunsystem ist die sogenannte Latenz. Sie haben gerade gehört, Herpes simplex Virus, das nistet sich ein und verursacht eine Lebenszeitinfektion. Und diese Latenz kann Jahre überdauern, ohne dass Sie was merken. Wie viele von Ihnen glauben denn hier, wir sind vielleicht an die 200, 250 Leute, sind denn von Zytomegalovirus infiziert? Zytomegaloviren. Laut? 80%. Das gleiche gilt für Epstein-Barr-Virus oder Herpes-Simplex-Virus. Das heißt, es ist gar nicht so selten, dass sie hier neben einem sitzen, der hochinfiziert ist. Also passen Sie auf, wenn Sie heute Abend noch was vorhaben. Jetzt kommt aber die entscheidende Frage der Vorlesung. Wie schafft es jetzt, wenn eine Zelle reprogrammiert wird und von einem Virus oder Pathogen befallen ist oder in eine Tumorzelle entartet ist, wie schafft es das Immunsystem, die entarteten Zellen oder die infizierten Zellen zu erkennen und zu zerstören, zu eliminieren. Problem ist, die Zellen des Immunsystems, B-Zellen und T-Zellen, Antikörper, können nicht in die Wirtszelle eindringen. Und ich überlasse Ihnen jetzt in den nächsten 1-2 Minuten mal drüber nachzudenken. Sie wären jetzt James Bond, Sie wären jetzt ein Spion und Sie haben die Aufgabe, in eine Zelle hineinzuschauen, ohne dass Sie hinein im Prinzip gehen können. Und Sie müssen herausfinden, ob in der Zelle irgendwas vor sich geht. Sie können auch sagen, Sie haben ein Haus vor sich, Sie können nicht reingehen, Sie müssen es aber überwachen, so dass Sie sehen, dass dort irgendwas passiert, dass eine Tumorentwicklung vorliegt oder eine Virusinfektion. Aber zuerst bringe ich ein bisschen Geschmack rein. Wie reagieren diese zytotoxischen T-Zellen? Meine Tochter sagt ja immer, das sind die Ferrero-Kugeln. Und die anderen Zellen werden von Virusbefall identifiziert. Wie läuft das ab? Sie können sich auch sagen, wie werden Zellen identifiziert, ohne dass sie praktisch in die Zelle hineinkommen? Und wie können sie effizient vorgehen? Was Sie sehen, was die zytotoxischen T-Zellen machen, Sie können eine virusinfizierte Zelle sehr schön an der Oberfläche erkennen und lösen in Ihrem Körper ständig, in jeder Sekunde, eine entsprechende Zelllyse, einen programmierten Zelltod, eine sogenannte Apoptose aus. Das findet ständig, ohne dass Sie es merken, in jeder Sekunde statt, dass irgendwie entartete Zellen vom Immunsystem erkannt werden. Und dieser Prozess ist absolut elementar für die Beherrschung von Infektionskrankheiten, aber auch zum Teil für die Entwicklung von Autoimmunkrankheiten, dass dieser Prozess fehlgeleitet ist und dadurch zum Beispiel auch Ihren Pankreas oder andere Zellen vernichtet und Sie damit Diabetes entwickeln können. Hier sehen Sie jetzt einmal eine Zelle, hier eine zytotoxische T-Zelle. Die sieht in Wirklichkeit etwas klumpiger aus. Hier sehen Sie eine Körperzelle, die von Grippeviren, Influenza, infiziert ist. Und ich dunkle mal ab, sodass Sie den Prozess genau sehen können. Zunächst kommt es zu einem sehr engen Kontakt. Ich dunkle mal hier ab. Bitte nicht einschlafen. Die T-Zelle versucht, die Zelle zu überwachen. Und Achtung, jetzt kommt es zur Insertion und die Zelle schrumpft zusammen wie ein Luftballon. Das heißt, es gibt Löcher und es wird direkt die Zelllyse, die Apoptose, ausgelöst. Wollen Sie es nochmal sehen? Enger Kontakt, jetzt wird die Zelllyse ausgelöst und diese sogenannte Apoptose, die Zelllyse, die findet ständig in unserem Körper statt, ist nichts Besonderes. Die Zellen werden durch Fresszellen, die Sie vorgesehen haben, sprich wieder angeborenes Immunsystem, aufgefressen und die Antigenprozessierung und Bekämpfung läuft weiter. Verantwortlich für diesen Prozess sind die sogenannten Hauptgewebeverträglichkeitsmoleküle. Die werden auch als Major Histocompatibility Class 1 Molecules bezeichnet. Daran merken Sie schon, wie schwierig das auszusprechen ist. Es sind also Hauptgewebeverträglichkeitsmoleküle und ganz wichtig in der Medizin werden als MHC oder HLA Klasse 1 Moleküle bezeichnet. Und diese Moleküle sind wahre Wunderwerke, nämlich auf jeder Ihrer Körperzellen befindet sich diese Moleküle und präsentieren wie ein silbernes Tablett ein Antigen. Das heißt, jede kerntragende Körperzelle ist in der Lage, wie Sie hier sehen, auf der Zelloberfläche aufgrund dieses stabilen Moleküls ein sogenanntes Antigen in Gelb zu präsentieren. Und was Sie jetzt gerade machen, Sie agieren als T-Zelle, als T-Zellrezeptor und Sie erkennen auf Ihrer Zelle an der Oberfläche in Blau ein sogenanntes Selbst-MHC-Molekül in Kombination mit einem Nicht-Selbst. Molekül. Und diese Kombination aus Selbst und Nicht-Selbst, die löst diesen Prozess, den Sie gerade gesehen haben, aus. Das Faszinierende ist, dass da ganz wenige Moleküle, Immunologen reden vielleicht von 10 Molekülen, ausreichen, mit dem falschen, also mit dem fremden Molekül beladen, um diesen Prozess auszulösen. Jetzt komme ich auf meine Frage zurück. Was würden Sie machen, wenn Sie Spion wären oder James Bond? Und müssten in eine Zelle hineinschauen, die im Grunde genommen, wie Sie hier sehen, sehr komplex ist. Das ist eine typische Körperzelle. Wir haben eine Plasmamembran, wir haben ein endoplasmatisches Retikulum, wo die Proteine synthetisiert werden. Wir haben einen Golgi-Apparat, wir haben die Kraftwerke der Zelle und so weiter, den Zellkern. Das heißt, Sie müssen in diese Zelle hineinschauen und das können T- und B-Zellen und Antikörper nicht. Also was haben Sie für eine Chance? Umziegeln. Dafür bräuchten Sie aber unendlich viel Zellen. Und die T-Zellen haben sich ja vermehrt, aber vielleicht müssen Sie ja den ganzen Körper umströmen, um das richtige Antigen zu finden. Nein, die Virusfülle stülpt sich rein und fusioniert mit der Membran. Und hinterlässt im Prinzip fast keine Spuren, weil die Virusproteine auch sehr schnell abgebaut werden. Das war bei den Bakterien. Nein, also das wäre eine Möglichkeit. Sie denken jetzt, dass James Bond draußen sitzt und sagt, naja, da drin riecht es ganz schön dicke Luft. Ja, aber Sie kommen der Sache schon näher. Wie bitte? Nochmal laut? Ja, wäre schön. Die Zelle hat aber keine Fenster. Ja, die Glykokalyx wird sehr gerne benutzt, um Fremdstrukturen zu erkennen bei dem angeborenen Immunsystem, der Flagellenapparat, fremde Zuckerstrukturen werden erkannt. Das ist alles, was Sie auch bei den anderen Organismen gesehen haben. Haben Sie unsere Homepage gelesen? Genau das ist der Trick und das ist äußerst faszinierend, weil diese Entdeckung noch gar nicht so lange her ist. Was im Prinzip die T-Zellen machen und das adaptive Immunsystem, sie schauen sich im Prinzip jeden Tag ihren Mülleimer an, schauen rein und sagen, das kennen wir. Sie schauen auch in den Nachbarzellen nach. Aber das Entscheidende ist, was passiert, wenn in dem Mülleimer plötzlich was drin ist, was sie nicht kennen. Und das ist eine der cleversten Prinzipien, worauf das adaptive Immunsystem aufbaut, nämlich auf dem Mülleimer der Zelle. Sie glauben, das ist unglaublich, aber das ist im Prinzip ein äußerst genialer Trick, äußerst pfiffig, weil im Prinzip damit Sie immer erreichen, eine Art Fenster zu haben, Fenster für die Zelle, indem Sie einfach den Müll sich anschauen. Und wir werden gleich sehen, wie das abläuft. Die Take-Home-Message ist also wichtig, der Müll ist wichtig, nicht nur die Trennung. So, hier sehen Sie mal, wie Zellbiologen und Virologen, Immunologen einen solchen Prozess der Antigenprozessierung sehen. Und jetzt sehen Sie auch gleich die wichtigen Moleküle. Wir haben das Proteasom. Das Proteasom ist in jeder Zelle der sogenannte Schredder für alle Proteine. Sie werden sagen, warum müssen wir denn im Zytosol Proteine schreddern? Sie glauben es nicht, Zellen sind genauso wie die Menschen. Es wird geboren, es wird gestorben. Sie können in der Zelle nicht nur Proteine synthetisieren, Sie müssen, da werden jetzt die Zellen ja immer größer werden, sondern Sie müssen gleichzeitig, um die Homöostase zu erhalten, auch genauso Proteine degradieren. Das heißt, diese Maschine spaltet ständig in Ihrem Körper, in der Zelle, im Kern und im Zytosol Proteine. Diese Proteine, Fragmente werden kleingeschnitten, in Aminosäuren werden wieder für Proteinsynthese verwendet. Das Geniale ist, dass bestimmte Fragmente nun hier erkannt werden durch eine sehr komplizierte Maschinerie. Und Sie merken schon, diese Maschinerie muss vieles können. Sie muss gleichzeitig diese antigenen Proteinfragmente erkennen, über die Membran transportieren nach außen. Wir werden gleich sehen, wie wir von innen nach außen kommen. Und auf die MHC-Moleküle, das waren diese Moleküle, die Sie im Dunkeln gesehen haben, beladen. Sie merken also, in der Zelle gibt es einen Weg, den Mülleimer der Zelle zu nutzen, um Abfall zu entsorgen, den über die Membran nach außen zu schaffen und auf diese super Moleküle, silbernes Tablett, zu beladen und die T-Zellen hungrig zu machen. Sie merken schon, wenn diese MHC-Moleküle beladen ist, dann reden Zellbiologen von sogenannten Trafficking. Das heißt, die Moleküle wandern über den Golgi-Apparat an die Plasmamembran und werden dort inspiziert von zytotoxischen T-Zellen. Das Tolle ist, dass diese Silbertablettmoleküle eine Stabilität von 7 Tagen haben. Das heißt, wenn Sie ein Antigen haben, ein tumorassoziiertes Antigen, dann wird eine Präsentation stattfinden und die T-Zellen können über lange Zeit das Antigen entsprechend aufspüren und verfolgen. Wir können das auch ein bisschen einfacher darstellen als der wissenschaftliche Seite. Sie können sehen, hier ist ein Tumorantigen, ein virales Antigen, was jetzt durch das Proteasom, diesen Schredder, zerlegt wird. Über diese Transportmaschinerie, Transporter Associated with Antigen Processing, über die Membran nach außen transportiert wird, das ER ist außen, endoplasmatisches Reticulum, auf diese MHC-Moleküle beladen wird, die nach außen gehen und dort im Prinzip, Sie sehen schon, die zytotoxische T-Zelle, James Bond ist hungrig drauf, diese Zelle als Virus infiziert zu erkennen und zu eliminieren. Also, Mülleimer, Transporter, MHC-Moleküle, T-Zellerkennung. Dieser Schredder in der Zelle ist ein überaus faszinierendes Molekül und es gibt sehr, sehr viele Forscher, die momentan an diesem Molekül arbeiten. Das ist ein zylindrisches Molekül, schwimmt in der Zelle rum und ist im Prinzip ganz faszinierend, weil alle Proteine hier eingefädelt werden müssen. Und im Inneren dieser Kavität befindet sich die ganze Proteolyseaktivität. Sie können sich vorstellen, wenn Sie ein Protein wären und schwimmen in ein Schwimmbad, das voll von 100 Haien ist, da bleibt wenig von Ihnen übrig. Das Ganze wird reguliert durch wesentlich größere Komplexe. Sie merken schon, das muss alles hochgesteuert werden, weil dieser Komplex zerstört langlebige Proteine, kurzlebige Proteine und muss sogar Proteine zu zerstören, die sehr, sehr schnell abgebaut werden müssen. Die andere Maschinerie, die umso wichtiger hier ist für den Antigentranslokation, ist der Transporter. Und Sie merken schon hier, das ist eine hochkomplizierte Maschine, der im größten Teil in der Membran sitzt. Sie sehen hier, die Polypeptidkette liegt in der Membran und wir haben zwei Motoren, die ATP binden und bei ATP fällt sofort ein, das ist die Energiemünze der Zelle. Sie nutzt ATP, um Antigene, Peptide auf die andere Seite zu beladen, um dort sie auf diese MHC-Moleküle zu beladen. Ich sollte vielleicht sagen, diese Familie ist der sogenannten ABC-Proteine für ATP-Bindungskassette ist überaus faszinierend, weil Sie vielleicht schon gehört haben, dass Sie mit der sogenannten Multidrogenresistenz verbunden sind. Wenn Sie eine Chemotherapie mitmachen, hoffentlich nicht, dann ist dieser Transporter verantwortlich, ständig Pharmaka aus Ihren Zellen herauszuschleusen und damit eine Resistenz zu verursachen. Das heißt, die Tumore sprechen nicht mehr auf die Chemotherapie an. Und Sie haben vielleicht gehört, dass diese Transporterfamilie auch für die häufigste tödliche Erbkrankheit verantwortlich ist, die sogenannte Mukoviszidose. Und hier wissen wir noch nicht, was eigentlich transportiert wird, aber daran merken Sie, dass diese Transporterfamilie sehr wichtig ist. Und wie Sie hier sehen, eine faszinierende Eigenschaft ist, dass dieser Transporter nicht ein Peptid transportiert, ein Antigen, sondern, was würden Sie denken, eine Million, eine Milliarde. Weil wenn Sie nur ein Viruspeptid transportieren, dann würden Sie heute nicht mehr hier sitzen. Und was dieser Transporter macht, er erkennt die antigene Fragmente wie eine heiße Kartoffel. Das sehen Sie hier am N-Terminus und am C-Terminus. Und das Überraschende dabei ist, dass die Erkennung praktisch genauso abläuft wie bei MHC-Molekülen, dem T-Zellrezeptor und dem Proteasom. Das heißt, offensichtlich hat sich aufgrund des Mülleimers der Transporter entwickelt, die MHC-Moleküle entwickelt und dann auch der T-Zellrezeptor. Das ist eine sehr faszinierende, im Prinzip Koevolution. Die Maschine ist noch komplizierter, wie Sie hier sehen. Diese MHC-Moleküle werden dekoriert mit Anstandsdamen, wir nennen die Chaperone. Die docken hier an und dann werden die Peptide vom Proteasom direkt hier drüber mit ATP-Hydrolyse auf die MHC-Moleküle beladen und die können die Zelle verlassen. Sie merken schon, hier sind sehr, sehr viele Fragen ungeklärt, wie diese Maschine arbeitet, wie diese Antigenpeptide auf die MHC-Moleküle beladen werden. Nochmal also als Take-Home-Message, bevor wir jetzt in die Viren einsteigen. Diese Antigenprozessierung ist sehr, sehr einfach. Wir haben ein tumorassoziiertes Antigen, was aufgrund eines Schredders ständig zerlegt wird in kleine Bruchstücke. Diese Bruchstücke werden von einem Transporter mit der Hilfe von ATP und Hilfsmolekülen über die Membran transportiert. Dort sitzt das silberne Tablett, das nimmt das Antigen, transportiert es an die Zelloberfläche und dort sitzen gewissermaßen die zytotoxischen T-Zellen, die möglicherweise die Zelle als fremd erkennen und umbringen können. Wenn Sie diesen eleganten Mechanismus nun sehen, werden Sie fragen, was können denn Viren hier anrichten? Was würden Sie sagen? Wenn Sie jetzt ein ganz cleverer... Wie bitte? Genau, kommen wir gleich drauf. Das HI-Virus ist besonders, weil es eine sehr hohe Mutagenitätsrate hat und damit sozusagen auch dem adaptiven Immunsystem entkommen kann. Kommen wir gleich noch dazu. Was können Sie noch machen? Ja, das hatten wir schon gehabt, dass die Zellen, gerade T-Zellen, auch praktisch selber ausgeschaltet werden können. Genau. Und Sie werden sehen, diese Viren sind so clever im Schachspielen, dass sie jeden diesen Prozess für sich manipulieren können und damit eigene Tricks spielen. Und ich werde Ihnen gleich ein paar Beispiele zeigen, was bestimmte Viren anrichten können in Ihrer Zelle, um dem Immunsystem gewissermaßen zu entkommen und sogenannte schmutzige Tricks spielen mit der Zelle. Und das sind vor allen Dingen Herpesviren, Zytomegaloviren, Herpes simplex, Epstein-Barr-Virus, Kissing-Disease-Virus, wie wir ihn nennen, und den Varicello-Virus, den Gürtelrose-Virus. Allen diesen Viren ist gemeinsam, dass sie ein sehr großes doppelsträngiges DNA-Genom haben, fast an die 200, 300 Genprodukte kodieren. Das heißt also schon sehr, sehr große Informationen. Und was das bedeutet, dass sie im Prinzip sehr langsam sind in der Replikation. Was bedeutet langsame Replikation? Genau das, was ich gesagt habe, adaptives Immunsystem ist langsam. Denken Sie an Ebola-Viren, die sind so schnell, die sind so primitiv aufgebaut, die haben vier Genprodukte und die sind so schnell, dass sie mit dem adaptiven Immunsystem überhaupt nichts zu tun haben. Die DNA-Viren, die Herpesviren sind extrem langsam und müssen alle möglichen Tricks spielen, um sich zu verstecken, um das Immunsystem auszutricksen für ihre Belange. Schönstes Beispiel, wenn wir gleich sehen, der Herpes simplex, der ganz elegant mit ihrem Immunsystem Schach spielt. Das heißt also, das Immunsystem und die Viren gehen eine ganz komplizierte Janus-like Allianz ein. Auf der einen Seite haben wir kennengelernt die Immunabwehr von viralen Infektionen, Schutz vor lebensbedrohenden Infektionen. Auf der anderen Seite die Überlistung dieser, mit diesen Faktoren, die zur Ausnutzung des Wirtes und entsprechend der Verbreitung im Wirt dienen. Und diese feine Balance versuchen Viren immer zu halten, weil sie möchten ja auch den Wirt nicht umbringen, sodass ihre praktisch Vervielfältigungsmöglichkeit verloren geht. Hier sehen Sie das Ganze nochmal, das Virus dringt ein, stülpt seine Hülle ab, die Oberflächenproteine werden in die Membran entlassen, das Kapsid wird verpackt, die DNA- oder RNA-Information wird umgesetzt in Proteine, die Proteine werden zusammengebaut und können nun neue Kapside bilden, neue Viruspartikel. Und hier kommt genau das Proteasom rein. Das Virusprotein wird erkannt, sprich Schredder. Die Proteinfragmente werden über die Transportmaschinerie auf MHC-Moleküle beladen und die kommen an die Zelloberfläche. Und genau wie Sie in dem Cartoon gesehen haben, ist jetzt der Trick, hier zu interferieren. Und das Erste, was Sie machen können, ich könnte Sie fragen, ist natürlich ganz clever, Sie verhindern, dass das Protein abgebaut wird. Und sage und schreibe, das passiert sehr, sehr, sehr häufig. Ganz klassischer Trick. Das Virus versucht zu verhindern, dass seine eigenen Proteine durch das Proteasom verdaut werden. Das sehen wir jetzt hier. Ich muss nochmal zurück. Vor. Zum Beispiel das Humanzyklomerulvirus erzeugt durch Phosphorylierung eine veränderte Spaltstelle. Vorher ist ein Epitop vorhanden. Danach ist kein Epitop vorhanden und damit findet die Immunerkennung nicht mehr statt. Das heißt, das Bruchstück ist im Prinzip nicht mehr vorhanden und damit kann die Zelle nicht mehr erkannt werden. Eine ganz faszinierende Sache ist vom Epstein-Barr-Virus. Das Epstein-Barr-Virus benötigt in der Latenzphase nur ein Protein, um die episomale Replikation durchzuführen. Das heißt, sein Erbgut zu halten. Und dieses eine Protein enthält eine ganz verlängerte Schleife, die jetzt aus Glycin, Alanin, Glycin, Alanin, Glycin, Alanin, Glycin, Alanin, Glycin, Alanin, Glycin, Alanin, Glycin, Alanin und so weiter 100, 200, 300 Aminosäuren besteht. Total langweilig, aber extrem effizient. Dieses Protein wird nicht mehr abgebaut und damit findet keine Erkennung vom Immunsystem statt. Ganz cleverer Weg. Und jetzt kommen wir zu der im Prinzip Bemerkung hier oben. Wir haben Leukämia-Virus, das HIV-Virus, das sind RNA-Viren. RNA-Viren müssen ihr Erbgut erst in DNA umschreiben. Das heißt, sie sind fehleranfällig und können Mutationen setzen. Und Sie sehen, durch Mutationen kann es kein Epitop geben. Oder beim HIV-Virus kann sogar die Mutation dazu führen, dass das Epitop, was präsentiert wird, mutiert ist und damit als Antagonist zum Passivieren von HIV-spezifischen T-Zellen dient. Das heißt, die T-Zellen binden, können aber im Prinzip keine zytotoxischen T-Zellreaktionen hervorrufen. Was können wir dann? Was können wir noch machen? Das Wichtigste haben wir gelernt, sind diese MHC-Moleküle. Es gibt zwei virale Faktoren vom humanpathogenen Zytomegalovirus, die bauen diese MHC-Moleküle einfach ab. Ganz clever, gibt es diese Moleküle nicht mehr, die präsentieren, sind die degradiert, gibt es keine Erkennung mehr und das Immunsystem ist ausgeschaltet. Die nächste Möglichkeit ist natürlich, wie Sie vielleicht denken, den Transport in das ER und die Beladung zu verhindern. Und das ist genau, was unsere Arbeitsgruppe in den letzten Jahren im Prinzip, wo wir uns darauf konzentriert haben, weil die Idee war, wir haben hier eine Achillesferse, durch dieses Bottleneck, durch diesen Flaschenhals muss gewissermaßen die gesamte antigene Fracht kommen. Und die Idee war, vielleicht finden wir den Korken, der das Ding einfach zumacht. Und wir haben jetzt mittlerweile nicht nur einen Korken, sondern wir haben eine ganze Sammlung von Korken und Sie werden sehen, was die alles anrichten können. Das sehen Sie hier, eine ganze Palette von Herpes simplex, Zytomegalovirus, Gürtelrosevirus, Epstein-Barr-Virus und diese Faktoren binden alle an den Transporter. Das schönste Beispiel ist von Herpes simplex, das bindet mit nanomolarer Affinität an den Transporter. Die Antigene können nicht mehr binden und damit nicht mehr transportiert werden, keine Beladung, keine Erkennung. Also sprich, Take-Home-Message, wir haben hier ein Bottleneck, einen Transporter und der virale Faktor setzt sich hier drauf und geht nie wieder runter und damit ist die Zelle gewissermaßen für das Immunsystem zunächst erstmal abgeschaltet. Das gleiche gilt auch für andere Faktoren. Hier ein ganz, ganz toller Faktor von Varicello-Viren, der im Prinzip über das Proteasom den Transporter direkt degradiert. Kein Transporter, also auch keine Antigen-Translokation von innen nach außen. Und kürzlich auch der Epstein-Barr-Virus, der bisher unbekannt an die Maschinerie bindet und blockiert. So, was können Sie noch machen? Ich nenne das Sackgassen, Umleitungen, Camouflagen und andere Dirty Tricks. Und Sie merken schon, es wird jetzt etwas komplizierter, weil was Sie nur machen müssen, ist diese MHC-Moleküle, die normalerweise hier hochgehen, mit irgendwas anderes zu binden und zu sagen, hier, du darfst nicht an die Zelloberfläche, du bleibst gefälligst hier unten drin. Sackgasse. Schluss aus, kein Transport mehr, keine MHC-Moleküle an der Oberfläche, keine Erkennung. Oder Sie haben einen Faktor, der bindet und sagt, Moment, Umleitung, wir schicken dich ins Degradationskompartment, in die Lysosom, wird abgebaut. HIV macht noch was ganz Cleveres, diese MHC-Moleküle, die da oben sehen, und die zytotoxischen T-Zellen an für sich erkennen müssten. Es gibt einen Faktor, NEF, der bindet an diese MHC-Moleküle und holt die Moleküle sofort in die Zelle hinein. Wir nennen das als Zellbiologe Endozytose und damit wird das MHC-Molekül verhindert. Oder Sie können die Moleküle im Golgi-Apparat festhalten und was ganz Faszinierendes ist, weil es gibt jetzt klar, wenn die Zellen keine MHC-Moleküle mehr präsentieren, dann gibt es die sogenannten natürlichen Killerzellen, die reagieren, wenn die Zelle, ihre Körperzelle, keine MHC-Moleküle hat. Und Sie merken schon, dass es an der Grenzschicht zwischen angeborenen und adaptiven Immunsystem, diese natürlichen Killerzellen würden die Zelle sofort umbringen. Das ist auch teilweise, was Sie beim Herpes haben, wenn Sie die Infektion haben und im Prinzip die Entzündung haben. Was macht aber das Virus? Camouflage. Es hat in seinem Virusgenom ein MHC-Molekül, das genauso aussieht, aber kein Antigen präsentieren kann und schickt es einfach als Camouflage, wir sagen Dummy-Molekül, an die Zelloberfläche. Zytotoxische T-Zellen können überhaupt nichts mehr ausrichten. NK-Zellen sind befriedigt und sagen, wunderbar, da ist ein MHC-Molekül und fallen auf den üblen Trick James Bond rein. Und letztendlich können Sie das ganze Zytoskin-Netzwerk, Sie haben gesehen, dass die T-Zellen, B-Zellen miteinander reden. Es gibt sogenannte immunstimulatorische Faktoren, Interferone. Es gibt aber auch Gegenläufer, zum Beispiel das Interleukin 10. Und was Viren machen können, sie schnappen sich einfach diese Interleukine, bauen die in ihre Genom ein und können damit einfach die Umgebung entweder immunstimulieren, aber was sie hauptsächlich machen wollen, sie wollen es lahmlegen. Das heißt also, dieses Interleukin viral kodiert löst einen ganzen Prozess aus, dass die Zellen mehr oder weniger keine Antigenpräsentation mehr machen können und damit ist auch sogar die Umgebung lahmgelegt. Eine Nachbarzelle wird sozusagen auch damit ausgeschaltet. Und das ist der schöne Trick, die DNA-Viren haben so viel Platz in ihrem Genom, dass sie alle möglichen Tricks spielen können, neue Faktoren einbauen können, während zum Beispiel ein Ebola-Virus mit 4 Genen überhaupt keinen Platz hat, ein Verpackungsproblem hat. Deswegen müssen Sie sehr wohl unterscheiden, die cleveren sind eigentlich die Herpesviren und die sehr aggressiven, primitiven sind Ebola-Viren. Was haben wir also gelernt? Die Strategien zur Blockierung der Antigenprozessierung. Wir haben mittlerweile etwa an die 100 verschiedenen Faktoren als Immunmodulatoren oder Suppressoren. Sie bauen ganz verschiedene Verteidigungslinien auf. Sie haben gemerkt, Sie müssen sich eigentlich nur wenige Ziele merken, die MHC-Moleküle, das Proteasom, den Transporter. Und Sie haben alle gleiches Ziel, aber ganz unterschiedliche Strategien. Was haben wir jetzt also heute gelernt in den 45 Minuten? Diese viralen Faktoren sind extrem wichtig, um Strukturmechanismus von viralen Faktoren und die Virologie zu verstehen. Wir haben aber auch grundsätzliche zelluläre Prozesse verstanden. Ich kann sagen, die Zellbiologie-Lehrbücher sind voll von Entdeckungen, die mit Viren oder viralen Proteinen gemacht sind. Wir können immunologische Prozesse verstehen, wir können die Pathogenese der Viren verstehen, aber auch diese Tricks einsetzen, um neue Vaccinierungsstrategien zu entwickeln, Gentherapie, Tumortherapie und Transplantationsmedizin umsetzen. Und das Spannende, was dabei ist, dass Sie merken, dass Biochemie, Strukturbiologie, Zellbiologie, Immunologie und Virologie sehr eng verbrückt sind. Und das macht auch den besonderen Reiz hier an der Universität Frankfurt aus, die enge Verzahnung der Wissenschaften. Und Sie sollten aber mitnehmen für heute, dass es immer clevere und dirty Tricks gibt und wir noch ganz aufregende Entdeckungen erleben werden, wie Viren unser Immunsystem austricksen. Wir sollten aber auch uns immer merken, dass Viren immer einen Schritt voraus sind. Und damit möchte ich die Vorlesung schließen. Und sozusagen, wenn Sie Fragen haben, bleiben Sie hier. Ich kann sozusagen gerne noch 5 Minuten zur Rede dastehen. Thank you.